Ja, wie wunderbar das doch ist. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihn nicht. Ein Gottesgeschenk. Ja, lieber Vater, in Jesus Christus, ich möchte dich so jetzt bitten, dass du uns wirklich, ja, hören lässt und nachdenken lässt und mir die Stimme gibst, ja, zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, die Geschichte, die uns mit Gott verbindet, ist die Geschichte Gottes, der zu uns kommt und bei uns bleiben will, der seine Geschichte zu unserer Geschichte machen will, eine lange Geschichte. Sie fängt nicht erst dort an, wo es heißt, und es begab sich aber zu der Zeit. Sie fängt viel früher an. Sie beginnt mit kleinen Anzeichen dafür, wie Gott zu uns kommen will. Kleine Vorzeichen, die man vielleicht erst viel später versteht und die zuerst gar nicht danach aussehen, als passen sie zur Weihnachtsgeschichte. Eine solche Vorgeschichte steht beim Propheten, alttestamentlichen Propheten Jesaja im 7. Kapitel in diesen Versen 10 bis 14. Sie spielt nicht in Bethlehem, sondern in Jerusalem. Nicht zu Zeiten des Kaisers Augustus, sondern als Tiglat-Pileser König des Weltreiches Assur war, um das Jahr 733 vor Christus. 733 vor Christus. Jerusalem und das winzig kleine Juda waren in großen Schwierigkeiten. Das Land wurde bedrängt und drohte durch eine bevorstehende Invasion unterzugehen. In seiner Angst setzte der damalige Herrscher König Ahas, wie auch viele seiner Vorgänger, mehr auf Taktiererei und politische Bündnisse als auf Gott, der ihr Volk einst aus der ägyptischen Sklaverei geführt hatte, der ihnen dieses Land gegeben hatte, der an jedem Morgen die Sonne aufgehen ließ, der die Früchte des Feldes und der Bäume wachsen ließ und das Vieh der Herden vermehrte. Den Leuten war Angst und Bange. Bei Jesaja heißt es, da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume beben im Walde vom Winde. Ahas zitterte wie Espenlaub. Was soll er bloß machen? Einfach glauben sollt ihr, meinte der Prophet Jesaja. Verlass dich auf Gott. Der wird dafür sorgen, dass alles gut ausgeht. Und dann meldet sich tatsächlich Gott noch einmal bei Ahas zu Wort. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause Davids. Ist's euch zu wenig, dass ihr meinen Gott müde macht? Dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Wir hörten es gerade, den Leuten war Angst und Bange. Darum bebte Ahas Herz und die Herzen seines Volkes wie die Bäume beben im Walde vom Winde. Angst ist eine fürchterliche Krankheit. Wer sie fühlt, ist wirklich in Not. Denn Angst sucht sich selbst die Bestätigung ihrer Richtigkeit. Wer sich ängstigt, fühlt sich umzingelt vor lauter Signalen, die ihn in seiner Sorge bestätigen. Ist blind gegenüber allen Zeichen des Guten, der Zuneigung und des Vertrauens. Nun, Gott bietet Ahas durch den Propheten Jesaja ein Zeichen an, das sein schwaches Vertrauen stärken soll. Erstaunlich, dass Gott nochmals um Ahas wirbt. Geduldig versucht er erneut, das Herz des Königs zu erreichen. Denn Ahas soll erfahren dürfen, auf wen er sich wirklich verlassen kann. Es ist nicht irgendjemand, es ist die oberste Instanz. Ist es nicht so, vertrauender Glaube fällt nicht vom Himmel? Er braucht Bestätigung, er braucht Zeichen, an denen man sich festhalten kann, wenn Zweifel kommen. Er ist angewiesen auf einen Wink, der Zuversicht gibt, dass die Zeiten sich ändern, dass ein Silberstreif am Horizont erscheint. Nun, wir wissen aus der Bibel, aus dem ersten Chronikbuch, dass Aas kein König nach dem Herzen Gottes war, denn es heißt dort, und Aas tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohl gefiel. Das deutet doch an, dass zu der Angst und sicherlich der guten Portion Eigenwillen noch die fehlende persönliche Beziehung zu seinem Schöpfer kam. Unglaube, Angst und Eigenwille. Sollte das ein Weg in die Dunkelheit sein? Da gibt es ein Lied von Manfred Siebert, das kennen viele von euch. Das heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern traurige Wirklichkeit. Nicht nur für Aas, das gilt auch uns, wenn uns die Beziehung fehlt. Die gottlose Menschheit rast ungebremst in eine ungewisse Zukunft. Ja, in die Dunkelheit. Alle Warnsignale wurden und werden überschritten. Wir glauben, Gott nicht nötig zu haben und alles selbst machen zu können. Doch die Probleme gleiten der Menschheit immer mehr aus den Händen und der Ruf nach einem starken Retter wird immer drängender. Unter der Last der vielen persönlichen Bedrängnisse und allgemeinen weltweiten Probleme mag vielleicht auch so mancher von uns mit verzagten und bangem Herzen in diesen Heiligabend-Gottesdienst gekommen sein. Dem verängstigten König Aas bot Gott durch den Propheten Jesaja ein Zeichen an. Und er lässt dem König bei der Wahl des Zeichens sogar freie Hand. Es sei drunten, in der Tiefe oder droben in der Höhe. Durch die Art dieser Umschreibung, bei der zwei Extreme genannt werden, soll deutlich werden, dass alles zwischen diesen beiden Punkten dazugehört. Aas steht also ein Wunder zur Verfügung. Er muss es nur erbitten. Wie toll wäre es, wenn Gott uns das anbieten würde. Wünsch dir was von mir, ein Zeichen, was es auch sei. Such dir ein Zeichen aus, damit du ganz sicher bist, dass ich dir helfen kann und will. Wären wir so dumm, das auszuschlagen? König Aas hat es getan. Gott will ihm helfen und ist bereits dabei, ihm den Sieg zu geben, aber der König lehnt die Bestätigung ab. Die Begründung wirkt auf den ersten Blick ziemlich fromm. Ich werde den Herrn nicht versuchen. Aber das wäre überhaupt gar kein Gottversuchen gewesen, denn Gott hat ihm dieses Wunderzeichen ja selbst angeboten. Und die Moral von der Geschichte in der Entscheidungsstunde der Geschichte Israels weist der König mit dieser fromm klingenden Ausrede Gottes Hilfe zurück. Statt sich auf den lebendigen Gott zu verlassen, sucht er lieber die Hilfe bei diesem assyrischen König Tiglath-Pileser. Für König Aas und das Volk hatte das schlimme, irreparable Folgen. Welch eine Tragik. Kann man da nicht müde werden? Ich kann es fast hören, wie Jesaja das sagt. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Was aber gehört zu dem, was Gott müde macht? Sollte es ihn nicht müde machen, dass man ihn immer sozusagen nur einen guten Mann sein lässt, damals wie heute? Immer fern im Himmel, immer weit weg, immer nur gelegenheitsweise auf der Tagesordnung. Immer nur bei festlichen Veranstaltungen und großen Katastrophen im Mund der Menschen. All sein Reden, Zeigen, Mahnen, Rufen und Warten nützt nichts, weil die Menschen, wir, so betrunken sind von unseren tausend vermeintlichen Aufgaben und Verpflichtungen, dass unsere, dass ihre Seele stumpf geworden ist? Da ist kein Sehnen, kein Sehen, kein Staunen mehr vor lauter Eile, kein Fühlen mehr vor lauter Lärm und optischer Gewalt und vor lauter Starren auf das, was noch besser und genauer getan und gewonnen werden könnte. Da bleibt überhaupt keine Zeit mehr für die Dankbarkeit. Viele sagen zwar, dass da etwas sein müsse über uns, eine höhere Kraft, irgendein Wesen, von dem her alles irgendwie kommt und zu dem hin irgendwie alles geht. Sind auch ganz offen für die ein oder andere spirituelle Bereicherung, den rührseligen Moment, den Augenblick der Betroffenheit. Aber das ist es dann auch. Gott ist im Himmel und wir auf der Erde, so ist das nun mal. Also belassen wir es bei diesen ungefähren Beteiligungen und gelegentlichen religiösen Anwandlungen. Am Ende sind und bleiben wir auf uns selbst angewiesen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sollte so etwas Gott nicht müde machen? Das geht nun seit Jahrtausenden so, seit es Menschen gibt. Hinzu kommt die merkwürdige Eigenart seiner Geschöpfe, sich genau über diese selbstgemachte Gottesferne zu beklagen. Dabei ist doch alles so einfach und offenkundig, möchte man, möchte Gott meinen. Die Schönheit der Welt, das Geheimnis des Lebens, das unendliche Glück der Liebe, die großartige Harmonie des Kosmos bis in die Naturgesetze hinein. Das ist alles jeden Tag zu sehen, jeden Tag zu betasten, immer wieder zu fühlen und zu genießen. Wo ist da überhaupt ein Problem? Wie reagiert Gott auf diese Müdigkeit, auf diese Ablehnung? Hier bei Ahas, beim Hause Davids und auch bei uns. Immer wieder erstaunlich, aber wahr. Er gibt nicht auf. Da ist keine Müdigkeit. Seine Geduld mit der Menschheit ist übermenschlich groß. Da herrscht keine Resignation im Blick auf die Welt, die Menschen, dich, mich selbst. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht und dieses Zeichen gegeben. Nicht dem König Ahas damals und den Menschen, aber gut 700 Jahre später seinem jüdischen Volk und darüber hinaus allen Menschen auf der ganzen Welt. Ja, es ist das größte Wunder der Weltgeschichte. Gott lässt die Jungfrau Maria schwanger werden mit seinem eingeborenen Sohn und erlöst die ganze Menschheit durch ihn. Wir Menschen bekommen ein sichtbares Zeichen des Himmels. Es begann im Stall von Bethlehem. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Heute am Heiligen Abend feiern wir dieses unbegreifliche Wunder. In unüberbietbarer Barmherzigkeit und Retterliebe steigt der große Gott herab von seinem Himmelsthron, nimmt die Gestalt seiner Geschöpfe, seiner Hände Werk an und wird in Jesus Mensch wie du und ich. Das Zeichen, das von Gott kam, war ein Kind. Warum wählte Gott ein Kind als Zeichen? Hätte er nicht ein stärkeres Signal seiner Gegenwart in die Welt schicken können? Hin und wieder wünschen wir uns doch einen starken Gott, einen Gott, der regelt, was falsch läuft in der Welt. Ein Gott, der sich durchzusetzen weiß und klar und ohne jeden Zweifel erkennbar ist. Doch dieses Zeichen gibt er nicht. Der Gott der Bibel kommt als Kind zur Welt. Er ist schwach und von Anfang an bedroht. Dennoch ist Jesus das größte Zeichen der Lebendigkeit, die wir uns vorstellen können. Das Zeichen von Erwartung und Leben, Hoffnung und Zukunft, Dankbarkeit und Freude, Geheimnis und Wunder. Immanuel, ein geistlicher Name und bedeutet Gott mit uns. und dieser geistliche Immanuel ist Jesus tatsächlich geworden. Aber sein äußerer Name sollte Jesus sein. Gott hilft, Gott rettet. Um anzuzeigen, dass er uns von Sünden rettet. Er ist ein Zeichen gegen die Angst, ein Zeichen für die Freude, die Gott will, ein Zeichen des Vertrauens in eine gute Zukunft. Da sind wir beim Kern von Weihnachten. Auch zu dir kommt in diesem Kind alles, was dir fehlt. Erwartung und Leben in deiner Hoffnungslosigkeit und vielleicht tödliche Müdigkeit. Hoffnung entgegen dem Augenschein und Zukunft in einer schwer zu überblickenden Wirklichkeit. Dankbarkeit und Freude anstatt Verbitterung und Resignation. Geheimnis und Wunder gegen alle Alltäglichkeit und Vorhersehbarkeit. Immanuel, Gott mit uns. Jesus, Gott hilft, Gott rettet. Obwohl wir vielleicht von Gott gar nichts mehr erwarten oder noch nie erwartet haben, kommt er zu uns hinein in den Alltag mit seinen oftmals schwierigen Entscheidungen. Ja, unsere Wirklichkeit und Gottes Wirklichkeit sind miteinander verbunden. Wer sich das vorstellen kann, der glaubt. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Obwohl wir diese Freudenbotschaft hören und uns im Augenblick vielleicht auch daran erfreuen, ist uns dennoch meist gar nicht recht bewusst, was da in Bethlehem wirklich geschah und was das für uns ganz persönlich zu bedeuten hat. Seit der Vertreibung aus dem Paradies öffnet sich hier zum ersten Mal der bisher verschlossene Himmel und Gott nimmt direkten Kontakt zu uns Menschen auf. Ja, vielmehr, Gott wird Mensch. Das wird er aber nicht nur, um uns besser zu verstehen, wie wir fühlen und empfinden. Nein, in Jesus wurde er Mensch, um unsere Schuld, die uns von ihm auf ewig trennte, auf sich zu nehmen. Deshalb müssen wir Krippe und Kreuz zugleich im Blick haben. Am Kreuz von Golgatha nahm er an unserer Stelle das Todesurteil auf sich und hat den Preis bezahlt, damit wir in Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben können. Seitdem ist das Kreuz von Golgatha das Zeichen schlechthin, dass Gott als Siegeszeichen unübersehbar in dieser Welt aufgerichtet hat. Krippe und Kreuz sind die beiden Zeichen der barmherzigen Liebe Gottes zu uns Menschen. Als Christen glauben wir, dass an Jesus von Nazareth deutlich geworden ist, was es heißt, dass Gott mit uns ist. An Jesus können wir sehen, wie Gott ist und wo wir ihn suchen sollen. Gott kommt als Kind in unsere Welt, klein und verletzlich, geboren in Dürftigkeit in einem entlegenen Winkel der Welt. Eine Geburt, die alle Vorstellungen davon, wie Gott in die Welt kommen könnte, über den Haufen wirft. Ja, auch das Kind in der Krippe wurde erwachsen, aber es wird nie müde. Jesus von Nazareth behält auch als Erwachsener alle Zeichen eines Kindes. Er hat andauernd getan, was man nicht tut. Er hat die Armen glücklich gepriesen und den Reichen gedroht. Er hat Kranke geheilt und Hungrige satt gemacht. Er hat sich mit Prostituierten und Kleinganoven an einen Tisch gesetzt, um ihnen den rechten Weg zu weisen. Und damit die Wirklichkeit seiner Welt so verändert, dass sie Gottes Wirklichkeit ähnlicher geworden ist. Jesus hat auch in Frage gestellt, was wichtig ist für uns. Beziehung, Besitz, Macht, all die Wirklichkeiten, die unser Leben bestimmen wollen. Er fordert, dass sich unser Leben verändert. Er fordert Hingabe, wie ein Kind sie von uns fordert. Ja, Jesus von Nazareth hat die bestehenden Ordnungen außer Kraft gesetzt, wie Kinder das tun. Nichts ist so geblieben, wie es vorher war. Auch die eine große Ordnung, der wir uns bedingungslos unterwerfen, die Ordnung, dass mit dem Tod alles vorbei ist, hat er in der Auferstehung außer Kraft gesetzt. An Jesus sehen wir, wie Gott uns erwachsene Menschen haben will. Er fordert uns auf, nicht müde Erwachsene zu bleiben, sondern wie die Kinder zu werden. Die Erwartung und Leben, Hoffnung und Zukunft, Dankbarkeit und Freude, Geheimnis und Wunder noch spüren und weitergeben können. Deswegen kommt er selbst als Kind, ein Kind als Zeichen für uns, Weihnachten. Er ist da, mitten unter uns. Lasst uns diese kindliche Freude mit nach Hause nehmen, nicht nur in diesen heiligen Abend, sondern auch in die Weihnachtstage und darüber hinaus und immer wieder aufs Neue in unseren Herzen bewegen.